Jesus Christus, wir kommen von überall her an diesen Ort, um dein Wort aufzuschlagen, um deinem Wort zu lesen, Herr, dein Reden darin zu vernehmen, dein Willen zu verstehen, darin gefestigt zu werden, erbaut zu werden, gestärkt zu werden. Und wir bringen alle etwas mit an Gedanken, an Erfahrungen, an Umständen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ins jede Herz hineinsprichst. Du kennst jeden Einzelnen, wo er steht, was er gerade notwendig braucht. Und du kannst durch deinen Geist, eben durch dein Wort zu jedem Einzelnen reden. Und aber auch gerade das, was wir alles mitbringen, möchte ich bitten, Herr, dass du es in unseren Herzen wirkst, Herr, dass wir nicht abgelenkt sind, Herr, sondern dass wir wirklich diszipliniert und mit Ausdauer dein Wort lesen und uns da ganz auf dich ausrichten, Herr, dass wir nicht müde werden im Hören, nicht träge werden im Hören. Da will ich bitten, Herr, dass du uns da wirklich Ausrichtung gibst in diesen Dingen, auch für heute, Herr, dass wir ja aufnahmebereit sind und erfülle unseren Geist mit allem, Herr, mit aller deiner Herrlichkeit. Gib uns Verstand und Fähigkeit. Ich bitte das, Jesus, von dir, weil ich weiß, dass wir es von dir bekommen und dass du es auch gerne gibst. So segne diese Bibelstunde heute Abend. Amen. Ich möchte eine kurze Ansage vorher loswerden und dann steigen wir schon wieder in das Studium hinein. Nächste zwei Bibelstunden haben die jüngeren Brüder unserer Gemeinde die Gelegenheit, ihre Gabe weiter anzufachen und in ihren Fortschritte zu machen. So die nächste Mittwoch-Bibelstunde wird Lukas übernehmen und die übernächste dann der Ruben. Also da werden wir zwei Wochen eine kurze Pause vom zweiten Petrusbrief machen und so nach den Osterferien steigen wir wieder ein und gehen da weiter. Und die zweite Info, falls ihr euch gefragt habt, finden Gottesdienste statt oder nicht? Über Ostern gibt's ja einiges an Unruhe in ganz Deutschland. Es werden bei uns hier Gottesdienste stattfinden, nur für euch als Information. Wir werden unter den Auflagen, die wir zu tun und schuldig sind zu tun, wir werden in besonderer Art und Weise darauf achten und ich werde darauf besondere Art und Weise achten, dass ihr darauf achtet. Und dann werden wir die Gelegenheit haben, hier trotzdem an Karfreitag und an Ostersonntag hier einen Gottesdienst zu haben. Also meldet euch dann rechtzeitig dann an und dann wird es schon, werden wir die Gemeinschaft hier miteinander haben. Einfach so viel dazu. Gehen wir wieder in den zweiten Petrusbrief. Wir sind jetzt eine Weile da unterwegs und studieren gerade das erste Kapitel und wir gucken uns da an diesen kostbaren Glauben, der uns geschenkt ist, gucken wir uns denn an. Und in den ersten zwei Versen eben haben wir uns angeschaut, wie wir diesen Glauben empfangen haben. Und in den Versen 3-4 haben wir uns angeschaut, was der Inhalt dieses Glaubens ist. Und wir haben gesehen, dass das etwas mit unserer Heilssicherheit zu tun, dass Gott selbst in Jesus Christus alles getan hat und uns eben auch alles geschenkt hat, damit wir diese Herrlichkeit haben, Teilhaber der göttlichen Natur werden und somit Teilhaber dieser ganzen Verheißungen, die mit verbunden sind. Und ab Vers 5 spricht Petrus, welche Frucht dieser köstliche Glaube hat, welche Frucht diese Heilssicherheit hat. Und sie bringt uns Heilsgewissheit. Und damit wir in dieser Heilsgewissheit feststehen, damit wir da sicher sind dessen, was in uns in Jesus Christus geschenkt ist, sagt er oder nimmt er uns hinein in eine Verkettung von wichtigen Dingen, in denen wir unseren Fleiß aufbringen müssen, in denen wir uns da alle Kraft hineinstecken, hineinbringen müssen, damit wir in dieser Heilsgewissheit wachsen und vor allem fest werden und unerschütterlich in diesem kostbaren Glauben bleiben. Wir sind jetzt gerade im Vers 6 in dieser einen Aufzählung, in dieser Reihenfolge, in dieser Verkettung von verschiedenen Dingen, die notwendig sind. Und das vierte Paar, das wir gerade angeschaut haben oder anschauen, das ist Vers 6, da heißt es in der Enthaltsamkeit, aber ausharren. Also wir sollen in bestimmten Dingen andere Dinge hinzufügen, damit wir in diesen Dingen wachsen. Der Gedankengang und die Logik habe ich euch letztes Mal abgefragt und ich hoffe, dass das immer noch präsent ist und dass ihr das noch wisst. Das, was wir hier haben, und wir haben über die Enthaltsamkeit geredet, Die Enthaltsamkeit ist etwas, was wir brauchen, die Selbstdisziplin, die wir brauchen, die uns, in uns die Heilsgewissheit fördert und uns eben die Gewissheit des Heils festmacht in uns. Und dazu gehört eben auch diese Enthaltsamkeit im Sinne von Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. Also in dieser Weise, die Selbstdisziplin hat Auswirkungen auf unsere Erkenntnis. Je mehr wir uns disziplinieren, je mehr wir da uns da dahingeben und diszipliniert uns dem Studium des Wortes Gottes aussetzen, in dem Studium oder des Hörens und des Lesens des Wortes Gottes uns aussetzen, umso mehr werden wir in der Erkenntnis wachsen und in der Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns. So wird die Disziplin fördert unsere Erkenntnis. Aber die Erkenntnis, die wir da bekommen durch die Disziplin, die wird uns einfach die Herrlichkeit des Evangeliums immer größer werden lassen. Wir werden immer mehr sehen, was für Gnade, was für Herrlichkeit, was für Liebe Gottes wir in Jesus Christus zu uns haben. Und je mehr wir das erkennen werden, umso mehr werden wir natürlich sicher sein, dass wir sein sind. Also ich hoffe, das ist noch hängen geblieben oder ihr versteht diese gegenseitige Wirkung. Damit wir in der Erkenntnis wachsen, müssen wir Selbstdisziplin aufbringen. Aber diese Selbstdisziplin wird uns noch mehr Erkenntnis geben und diese Erkenntnis ist das Evangelium Jesu Christi. Je mehr wir dieses Evangelium begreifen, je mehr es in unserem Denken einnimmt, je mehr wir wirklich verstehen, dass wir von Gott geliebt und von Gott beschenkt sind, umso mehr werden wir natürlich sicher sein, dass wir seins sind, oder? Das ist diese gegenseitige Wirkung, die wir hier haben. Aber um die notwendige Selbstdisziplin aufzubringen, braucht es nicht nur eben der Erkenntnis der Liebe Gottes, die mir diese Motivation gibt. Sondern Petrus sagt, was wir in der Disziplin darreichen sollen. Also was sollen wir tun, damit wir mehr diszipliniert werden? Was sollen wir tun, damit wir mehr Selbstbeherrschung in diesen Dingen haben? Und Petrus spricht und redet vom Ausharren. Und das gucken wir uns heute an, warum er jetzt vom Ausharren hier redet. Aber ich möchte ganz kurz noch euch das deutlich machen. Die Disziplin ist für uns deswegen notwendig, weil sie die Voraussetzung, oder ich will sogar das sagen, die ist der Schutz, damit wir nicht vergessen, was wir in Jesus Christus sind und haben. In gewisser Weise ist die Selbstdisziplin und somit der Fleiß darin, schafft in uns wie eine Mauer, die uns vor Zweifeln und vor Angriffen schützt, und damit wir eben nicht Zweifel haben, dass wir in Gott geliebt sind. Ich möchte euch etwas zeigen in Sprüche. Wenn ihr Sprüche 25 mit mir aufschlagt, Sprüche 25, Vers 28. Vers 28, da heißt es, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauern, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Das Bild, das wir hier haben, ist eine Stadt, deren Mauern nicht mehr da ist, die eingebrochen ist, da ist. Und das Bild ist, es gibt keinen Schutz für diese Stadt. Die Mauer ist ein Bild für Schutz, für Sicherheit. Und darum geht es, dass die Angriffe, die dann durch Feinde und durch Diebe oder sonst irgendwas ausgeführt werden, die Stadtmauer schützt vor Angriffen. Und so gibt sie jedem, der innerhalb dieser Mauern lebt, gibt es Sicherheit. Diese Heilssicherheit. Und bei dem, die Heilssicherheit nicht vorhanden ist, ist so, als ob die Mauer, da gibt's keine Mauer. Und was ist diese Mauer? Und hier heißt es, bei ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Also ein Mann ohne Enthaltsamkeit, ein Mann ohne Disziplin ist wie ein Mann, der keine Mauer hat zum Schutz. Der Gedanke ist folgendes: Wenn wir durch unsere Selbstdisziplin eben darauf achten, dass wir die kostbaren Güter, die uns geschenkt worden sind, nicht vergessen, dass wir immer an sie, dass wir vor Augen haben, dass wir darin klare Erkenntnis haben, ein klares Verständnis haben, dass wir wissen, was wir in Christus Jesus bekommen haben, dass wir begreifen, was das bedeutet, dass uns alles geschenkt worden ist. Wenn wir die nötige Disziplin nicht aufbringen und uns mit diesen Dingen beschäftigen, dann gleichen wir eben einer Stadt, die keine Mauer hat, und jeder kann hinein und ausrauben und angreifen, und da sind wir schutzlos. Der Gedanke, den wir hier haben, ist das, was Paulus im Epheser Kapitel 6 uns deutlich macht. Und das ist ein bekannter Abschnitt. Und da nehme ich euch noch mal kurz hinein. Epheserbrief, Kapitel 6, die berühmte Waffenrüstung Gottes. Und ich möchte sie euch noch mal vorlesen, aber mit dieser Perspektive. Das heißt, hier geht es um Schutz. Ich lese ab Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich werde nicht müde, sofort hier zu betonen, wie sollen wir stark werden? In der Macht seiner Stärke, nicht in unserer. So, er hat gesiegt, es ist alles uns gegeben, es ist alles da. So, werdet stark in dem, was wir in ihm haben. Das ist der ganze Gedankengang, den hier Paulus hat. Nicht, wir müssen kämpfen, nicht, wir müssen erkämpfen, nicht, wir müssen gewinnen, sondern wir können stark sein in der Macht und in der Stärke von Jesus Christus. Er ist der Sieger. Das ist die Ausrichtung, ja. Uns ist alles geschenkt worden. Und warum ist es so wichtig, dass wir diese Perspektive haben, dass wir das nicht vergessen? Weil wir einen geistlichen Kampf kämpfen. Wir erleben jeden Tag Angriffe. Unser Glaubensleben ist ein Kampf um unsere Gedanken, Freunde. Das ist ein Kampf um die Gedanken, jeden Tag aufs Neue. Und das ist ein geistlicher Kampf. Das, was Paulus sehr deutlich macht, es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut in erster Linie. Das ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf findet statt. Und wenn unsere Mauer nicht feststeht, wenn unsere Mauer nicht stabil ist und wenn sie eingerissen ist, dann sind wir den Angriffen wirklich ausgeliefert. Und eben diese Selbstbeherrschung, ich zeige euch, was hier Paulus mit ihr meint. Wir kämpfen diesen Kampf und die Angriffe kommen jeden Tag. Vers 11. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. So, das ist der Kampf. Die Listen des Teufels. Die Angriffe sind gerissen. Es ist listig. Ich habe euch letztes Mal in der letzten Bibelstunde gezeigt, wie listig die Schlange war im Garten Eden und wohin sie die Eva gebracht hatte, dass sie gedacht hat, Gott meint's nicht gut mit ihnen. So diese Perspektive, das ist sehr listig. Hat euch wirklich alles verboten und letztendlich fielen sie, warum? Diese Mauer der Selbstbeherrschung war nicht da. Ihre Perspektive, das, was sie in Gott eigentlich alles bekommen haben, fehlte ihnen. Diese Schau, diese Dankbarkeit, diese Liebe, die fehlte ihnen und sie hatten eben keine Fähigkeit dazu, das zu bestehen. Es ist ein Kampf gegen den Teufel. Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und dann heißt es, und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, also wirklich komplett, ergreift alles. Alles, was euch gegeben ist, alles. Ihr braucht wirklich alles, um diesen geistlichen Kampf zu bestehen und in dieser Gewissheit zu bleiben, in dieser Sicherheit zu bleiben. Schaut mal, er sagt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Paulus redet nicht, damit ihr etwas erkämpfen könnt. Er redet nicht, damit ihr eure Sicherheit und euer Heil und eure Rettung erkämpfen könnt. Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr gerettet werdet. Das ist nicht seine Botschaft. Er sagt, damit ihr bleibt, damit ihr steht und widersteht. Und das ist der ganze Gedanke ist, wir haben es schon. Wir müssen das Feld behalten, wir müssen kein Feld erkämpfen. Ich kann mir die Bemerkung nicht verkneifen, dass in diesem ganzen Denken der geistlichen Kampfführung, die in bestimmten Gemeinden sehr populär ist, dass man bestimmte Gebiete frei kämpfen, frei beten muss, vom Teufel befreien muss, in ganzen Gebetsmarschzüge und Gebetszeiten werden gehalten, damit Gebiete frei gebetet werden, damit Christen das Evangelium hineinkommen kann. Das ist ein komplett falsches Verständnis. Wir müssen nichts erkämpfen, wir müssen behalten. Jesus Christus hat den Kampf gewonnen. Der hat das Feld gewonnen. Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und Erden. Ihm gehört Himmel und Erde. Was muss er erkämpfen? Er muss die Feinde unter seine Füße bringen. Aber er in seiner Macht, und das ist die Perspektive. Wir haben es. Nochmal mit Petrus gesprochen, da uns alles geschenkt worden ist. zum Leben und Gottes Furcht. Alles ist uns geschenkt. Das ist die Perspektive. Wir müssen es behalten. Das ist der Punkt. Das heißt, stehen bleiben. Wenn Angriffe kommen, nicht zurückweichen, nicht zweifeln, nicht in Frage stellen, oh, bin ich's oder bin ich's nicht? Und dann sagt er, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt schaut mal, wie herrlich. Vers 14. Ich möchte jetzt nicht euch diese Waffenrüstung vorstellen. Also nicht im Sinne, dass ich euch die römische Soldatenrüstung und dann erkläre die einzelnen Teile. Das sind nur Eselsbrücken. Ich zeige, um was es wirklich geht. Vers 14. So steht nun. Seht ihr das? Nicht geht, nicht kämpft. So steht nun. Wir müssen stehen. In dem, was wir haben. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. So, was brauchen wir? Worin müssen wir wachsen, damit wir stehen können und somit widerstehen? Wir müssen die Wahrheit kennen. Um die Wahrheit zu kennen, müssen wir uns darin befleißigen, um in dieser Erkenntnis der Wahrheit zu wachsen, oder? Dazu brauchen wir eben die Disziplin, damit unsere Erkenntnis der Wahrheit zunimmt, damit wir stehen, damit wir, wenn die Angriffe kommen und die Lügen, die listigen Lügen kommen, ich sag euch so, wenn der Teufel dir einredet, Gott liebt dich gar nicht, der versorgt dich nicht, er kann dich nicht durchtragen, er wird dich dir auch nicht durchtragen, du musst selber kämpfen, das musst du schon alles selber machen und all das, ob was die Zukunft bringt, was weiß ich alles. Wenn diese listigen Pfeile kommen und diese listigen Angriffe von ihm kommen, dann müssen wir die Wahrheit kennen. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über seine Verheißungen, über diese Dinge. Wir müssen es kennen. Und darum sagt er, macht euch fest. Er redet von gegürtet sein, etwas festmachen, damit ihr feststeht. Und zwar in der Wahrheit. Begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was brauchen wir? Wir müssen die Wahrheit kennen. Die Wahrheit über was? Über unsere Gerechtigkeit. Und von welcher Gerechtigkeit ist es? Ist es das, was wir gerecht tun? Und nun dann können wir stehen? Nein, das ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Unsere geschenkte Gerechtigkeit. Wir brauchen Klarheit, dass wir von Gott angenommen sind und geliebt sind und von daher uns alles mit ihm geschenkt, weil wir in Jesus Christus gerechtfertigt sind. Darin müssen wir feststehen und dürfen nicht wanken. Dann geht er weiter und sagt, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Seid bereit, ein Zeugnis davon abzugeben. Von was? Von dem Evangelium. Und was für ein Evangelium? Paulus macht einen Schwerpunkt und sagt, vom Frieden. Von welchem Frieden? Frieden mit Gott. Darin müsst ihr feststehen und unerschütterlich. Es ist Friede mit Gott. Also wenn aber zwischen mir und Gott Friede ist, was habe ich noch zu befürchten? Oder? Wenn Gott Frieden gemacht hat, dann ist er kein Feind mehr. Und ich bin nicht mehr sein Feind und ich stehe nicht unter dem Zorn. Aber der Feind wird genau das in Frage stellen. Er wird die Wahrheit angreifen. Er wird sagen, nein, nein, du bist nicht gerechtfertigt. Er wird dich angreifen und sagen, nein, 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 du hast keinen Frieden mit Gott. Du bist sein Feind. Guck mal, du sündigst. Du hast immer noch solche Gedanken. Du fehlst. Du kannst keinen Frieden mit Gott haben. Und Menschen beginnen zu grübeln und zu zweifeln und sagen, ist Gott noch gut mit mir? Schaut mal, was Paulus weiter sagt, Vers 16. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens. Das ist es. Was? Glaubt das. Glaubt der Wahrheit. Glaubt, dass ihr gerechtfertigt seid. Glaubt, dass es Frieden mit Gott gemacht hat. Ergreift bei allem. Nimmt das an im Glauben. In was nicht? Nicht in Werken. Das ist ein Glaubenskampf. Wehrt diese Angriffe mit einem Schild ab. Und dieses Schild ist das Bild, wehrt ab in dem im Glauben. Wenn ihr das glaubt, werden diese Pfeile abprallen. Die werden nicht treffen. Wenn wir dann aber zweifeln, genau darum dann passiert es. So, wenn die Mauern, ich sage, wenn wir nicht die genügende Selbstdisziplin aufbringen, also in dieser Wahrheit zu wachsen, die Gerechtigkeit zu verstehen, den Frieden zu erkennen, den wir Gott haben und somit den Glauben stärken, wir werden ausgeliefert sein und wir werden diesen Angriff nicht standhalten können. Und dann darum zweifeln so viele Kinder Gottes an ihrem Heil. Dann sagt er weiter, noch nicht fertig, das liebe ich jetzt. Nehmt auch den Helm des Heils. Nehmt den Helm der Rettung. Bei meinem Kopf brauchst du einen Riesenhelm, aber es braucht auch einen Riesenhelm. Aber jetzt wiederum, schützt euren Kopf, in dem Sinne, schützt euer Denken. Und mit was? Mit dem Wissen deiner Rettung. Der Helm des Heils bedeutet, schützt dein Denken in dem Wissen, dass du gerettet bist, dass du bei Gott sicher bist. Schützt dein Denken mit der Heilsgewissheit, würde ich jetzt anders übersetzen. Nimmt das. Und das Schwert des Geistes ist das Gottes Wort. So, das, in diesen Dingen sollen wir uns befleißigen. In diesen Dingen sollen wir nicht müde werden. In diesen Dingen sollen wir uns disziplinieren und wie ein Soldat diesen Kampf kämpfen, haben wir bei Paulus angeschaut. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf und dann sollen wir auch diese Waffenrüstung uns anziehen, uns disziplinieren und diesen Kampf mit der Notwendigkeit Disziplin kämpfen. In welchen Bereichen? In den Bereichen der Wahrheit, der Gerechtigkeit, des Friedens, des Glaubens, des Heils und des Wortes Gottes. Bringen wir die notwendige Disziplin auf, dass wir darin stehen bleiben. Und jetzt schaut man Vers 18 und das ist eine gute Überleitung für uns, für das nächste Gebiet, das wir darreichen sollen. In Vers 18 heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhalten, ausharren, durchhalten. Und da sind wir jetzt. Jetzt bringt er das in Zusammenhang und das, was Petrus in Zusammenhang bringt. Das heißt, wir sollen in der Erkenntnis feststehen und in dieser Erkenntnis sollen wir aushalten. Wir sollen durchhalten. Das darf keine momentane Aufnahme sein. Das darf kein momentanes, ein kurzzeitiges Gefühl sein. Heute Morgen und Mittag schon vorbei. Darin sollen wir ausharren. Darin, in dieser Art und Weise sollen wir ausharren. Damit also unsere geistliche Stadt, und das heißt meine geistliche Stadt in dem Sinne meines Glaubens, meines persönlichen, kostbaren Glaubens, dass das nicht zusammenbricht, dass der Feind da nicht eindringt, muss ich die notwendige Disziplin aufbringen und die Mauern bauen, damit sie feststehen. Dann, wie kann ich aber diese notwendige Disziplin aufbringen, zusätzlich zu der Erkenntnis, Gott meint es gut und hat mir alles geschenkt dafür. Es braucht auch etwas, nämlich das Aushaltens, Durchhaltens, Ausharrens. Liebe Geschwister, es ist eine Sache, etwas zu erkennen. Es ist eine Sache bei einer Predigt, bei einer Bibelstunde, beim Seminar, bei einer stillen Zeit, beim Bibellesen. Es ist eine Sache beim Hören, etwas zu erkennen und sagen, oh, voll gut. Und vielleicht sogar im Herzen Freude zu empfinden. Vom Verstand das Zeugnis bekommen haben durch den Geist, ja, das ist die Wahrheit. Ich finde, das ist richtig. Vielleicht sogar einen impulsiven Ausbruch der Freude an diesen Dingen. Es ist das eine, etwas zu erkennen, eine geistliche Wahrheit zu erkennen, eine geistliche Wahrheit zu verstehen. Und vielleicht sogar die notwendige Disziplin aufzubringen, diese Wahrheit für sich in Anspruch nehmen. Das andere ist, darin zu bleiben und es zu einer Gewohnheit zu machen. So, das reicht nicht nur, eine Erkenntnis zu haben. Es reicht nicht nur, es zu bejahen und sagen, es gut finden. Die Bewährung des kostbaren Glaubens, den wir geschenkt bekommen haben. Ich würde sogar sagen, die Prüfung des kostbaren Glaubens, ob es überhaupt echt ist, liegt an die Bewährung des Ausharrens. Es zeigt sich am Durchhaltevermögen, ob es echt ist oder nicht. Ob man dann nur einer Idee, einem Gedanken folgt, den man gut gefunden hat. Aber wenn es drauf ankommt, wenn es etwas von uns kostet, wenn es einen Preis fordert und wenn es mal länger ist wie ein Tag, wie zwei Tage, da habe ich gesagt, wenn es mal länger ist wie ein Jahr, wo bleibt das Ausharren? Und als ich das las, dachte ich, Herr, rede zu uns. Es ist einfach etwas zu erkennen und kurz motiviert zu sein und sagen, okay, ja, das finde ich gut, das will ich leben. Und dann geht man und dann kommen Schwierigkeiten und dann kommen Probleme und da kommen Anfechtungen. Und vor allem dann kommt Zeit und mit der Zeit der fehlende Atem, die fehlende Kraft. Und dann auszuharren, durchzuhalten, bis zum Schluss durchzugehen. Davon ist hier die Rede. Was braucht es, dass die Mauer stehen bleibt? Was braucht die Selbstdisziplin, dass sie trägt und dass sie wirklich auch zunimmt? Es braucht Ausharren. Wir müssen in unsere Selbstdisziplin, in unsere Bereitschaft, zu bestimmten Dingen Ja und bestimmten Dingen Nein zu sagen. Wir müssen zu diesem Entschluss ein Ausharren hinzufügen und nicht sagen, ja, heute sage ich Nein und mal, was morgen geschieht, werden wir sehen. Es braucht Ausharren. Der kostbare Glaube braucht Ausharren, damit wir auch über die lange Distanz immer noch in dieser Gewissheit unserer Rettung bleiben können. Damit der Feind uns nicht angreift, braucht es Durchhaltevermögen. Es ist ein langer Kampf. Dieser Wettlauf ist ein längerer. Das ist kein Kurzsprint. Lass mich kurz euch die Wortbedeutung vom Ausharren ganz kurz einführen, so wie bei den anderen auch. Um was geht es hier eigentlich? Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Und das Gute ist, wie gesagt, wir können immer das zweimal uns anschauen. Das heißt, heute und der nächsten Bibelstunde werden wir noch einmal wahrscheinlich uns mit diesem Thema beschäftigen. Und dann gehen wir wieder weiter zu Gottesfurcht, das Ausharren braucht. Also, von der Wortbedeutung, ich versuche es ganz einfach zusammenzufassen. Das Ausharren, das ist jetzt kein kompliziertes Wort und das wird euch nicht überraschen, dass es hier um eine Ausdauer geht. Das ist es geht um das Aushalten, etwas durchhalten. Und somit geht es um eine Standfestigkeit, Standhaftigkeit, dranbleiben kann man übersetzen. All diese Worte funktionieren hier und haben diese Bedeutungsbreite in diesem Ausharren. Es geht in einer Sache bleiben, dranbleiben, nicht sofort aufgeben. Nicht bei erster Schwierigkeit sagen, nee, kann ich nicht, will ich nicht, ist mir zu schwer. Ich find's zwar gut, aber ich halte es nicht durch. Sondern an etwas dranbleiben über einen längeren Zeitraum. Und somit steckt da der ganze Gedanke der Beständigkeit. Damit verbunden ist auch die ganze Bedeutungsbreite, die wahrscheinlich an dem wir am meisten hadern, Geduld. So all das, was wir in der Bibel mit Geduld finden, spielt mit in diese ganze Thematik mit hinein. Und letztendlich mit diesem Aushalten, Ausharren, weil es etwas über einen längeren Zeitraum läuft und wir diese Geduld aufbringen über einen längeren Zeitraum ist, hat es was mit Erwartung zu tun. Ganz interessant. Ausharren ist eng verbunden, ist an eine Erwartungshaltung, beziehungsweise eine Hoffnung, dass etwas bald passiert oder ich das Ziel erreichen werde. Das heißt, Ausharren hängt ganz stark mit Hoffnung zusammen. Und zwar mit einer Hoffnung, mit einem Erwarten, bis zum Ende durchzuhalten, um etwas zu bekommen. Das steckt hinter diesem Begriff Ausharren. Ich habe es so versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Es ist die Fähigkeit aufgrund einer inneren Hingabe. Es ist bei dem Wort Tugend sprachen wir schon, dass es um eine innere Haltung geht. Hier möchte ich da betonen, es ist die Fähigkeit aufgrund einer inneren Hingabe. Woher resultiert die Hingabe? Aus der wachsenden Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns. Es ist die Fähigkeit aus dieser inneren Hingabe, aus dieser inneren Liebe, unter schwierigen Umständen durchzuhalten. Das ist Ausharren. Aus einer inneren Motivation, aus einer inneren Hingabe an Jesus Christus, an unseren himmlischen Vater, aus dieser inneren Hingabe unter schwierigen Umständen den ganzen Weg zu gehen, auszuharren bis zum Ende, auszuharren bzw. durchzuhalten, standhaft zu bleiben, nicht wanken, Beständigkeit an den Tag legen. Das ist die ganze Bedeutungsbreite dieses eines Wortes. Als ich dann anfing, dieses Wort mir anzuschauen, ohnehin, es ist bekannt und es ist jetzt, ich denke, exegetisch jetzt keine große Herausforderung zu sagen, okay, was ist ausharren, was bedeutet bis zum Ende durchhalten? Ganz einfach, bis zum Ende durchhalten. Wenn es das Ende kommt, immer noch da zu sein. Das ist nicht kompliziert. Aber als ich nachgeschaut habe, wie viel die Bibel darüber redet, ich habe dann so ein Wortstudium gemacht und habe geguckt, okay, wo taucht in der Bibel zu einem das Wort selbst in dieser Wurzel auf, beziehungsweise in den verschiedenen Varianten. Und das war unglaublich viel. Wirklich sehr, sehr viel. Die Bibel ist voll davon. Es nimmt so viel Platz in der Schrift ein, voll vom Alten bis zum Neuen Testament. Wenn man noch die verschiedenen Nuancen von Geduld und Beständigkeit und all das nimmt, da könnten wir bis Sommer uns mit diesem Wort beschäftigen. Und das macht deutlich, dass einfach die Bedeutung und oder der Stellenwert des Ausharrens in der Bibel so großen Wert hat. Und ich muss sagen, ich habe mich bei meinem Studium erstmal nur aufs Neue Testament mal begrenzt. Und das war so viel. So viele Bibelstellen durcharbeiten und anzuschauen, in welchem Kontext taucht überall dieses Wort auf. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Übung. Für mich selbst eine gute Übung, aber vielleicht auch eine gute Übung für euch. Jetzt als beispielhaft, ich möchte euch einfach so ein Wortstudium zeigen. So einfach das Wort Ausharren nehmen und jetzt, dann schlägt zum Beispiel mein Bibelprogramm mir einen Haufen Bibelstellen vor und jetzt muss ich sie alle durchlesen und versuchen, sie in bestimmte Kategorien einzuordnen. Also was wird alles, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang wird dieses Wort erwähnt? Ich habe versucht, diese Fülle mal ein bisschen zu reduzieren und dann ein bisschen zu strukturieren und somit euch ein paar Punkte zu geben. Also in welchem Kontext redet die Bibel von Ausharren? Und da möchte ich mit euch durchgehen in der Hoffnung, dass wir etwas Gewinn bringen, so ein Wortstudium sozusagen miteinander haben und zugleich aber auch etwas lernen, was wir brauchen an Informationen, um diesen Zusammenhang zu Heilsgewissheit zu bekommen. Was hat Ausharren mit Heilsgewissheit zu tun? Und da möchte ich jetzt ein Stück weit mit euch hineinnehmen und mal schauen, wie viel von den vielen, vielen, vielen Bibelstellen ich mit euch durchmachen und anschauen. Der erste Punkt, ich werde euch erst nicht verraten, wie viel ich habe. Ich werde unterwegs entscheiden, wie viel ich habe, ja. Ob nicht irgendwann mal, ich denke, es ist genug, aber hab noch 10. So dass ich gehe mit euch Schritt für Schritt und ihr könnt dann gespannt sein am Ende, wie viele Punkte werden's. Aber der erste Punkt, und mit dem möchte ich da einsteigen, der erste Punkt ist, dass das Ausharren ein Kennzeichen des kostbaren Glaubens der Gläubigen ist. Also guckt man die vielen Bibelstellen an, dann wird deutlich, dass eben dieses Wort Ausharren immer in diesem Kontext, also nicht immer, oft in diesem Kontext auftaucht, wenn es darum geht, dass das Wort Gottes uns sagt, was macht einen wahren Gläubigen aus? Woran erkennt man einen wahren Gläubigen? Und die Bibel redet davon am Ausharren. So, das ist der erste Aspekt. Ich möchte euch da einfach drei Beispiele geben und dann zu dem nächsten Punkt kommen. Schlagt mir mit mir 1. Johannesbrief auf. Nicht weit von Petrus, das ist gut. 1. Johannes Kapitel 2 mal auf. Der kostbare Glaube zeigt sich darin, wenn jemand in diesem kostbaren Glauben dran bleibt. Wenn er nicht weggeht, ja, sondern dran bleibt, etwas ausharrt in diesen Dingen. Das sind all die Begriffe. Schaut mal, wie Johannes das schreibt. Bevor ich euch das vorlese, ihr wisst noch gar nicht, welche Vers, gell? Das ist gut, weil dann habt ihr es noch nicht gelesen. Oder habe ich schon verraten? Gut. Dann, ihr braucht auch noch nicht umschlagen. Ich sage euch nur, was ist die Botschaft? Warum hat Johannes den ersten Johannesbrief geschrieben? Am Ende des Johannesbriefs, Kapitel 5, sagt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, ich lese euch vor, braucht nicht aufschlagen, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist die Intention vom Brief. Das heißt, der erste Johannesbrief hat ein Anliegen, Heilsgewissheit zu fördern. Das heißt, wir sind im Kontext dieses Themas. Und Johannes bringt viele, viele Dinge, und wir werden wenn wir bei der Bruderliebe sind, werden wir da wieder viel uns anschauen, weil wird ein starker Kontext sein, den wir uns anschauen müssen. Aber Johannes will also deutlich machen, sagt, ich will, dass ihr eine Heilsgewissheit habt, dass ihr Gewissheit eure Rettung seid, dass ihr versteht, dass euer Glaube eure Rettung bedeutet. Und woher kann ich sicher sein, dass mein Glaube ein rettender Glaube ist? Und er macht verschiedene Dinge, bringt verschiedene Aspekte hinein. Und eins dieser Aspekte ist Kapitel 2 ab Vers 19. Er schreibt, es ist der Kontext von den Antichristen. Und wir haben mittlerweile hoffentlich gelernt, dass es nicht ein Bösewicht ist, der bald irgendwo mal kommt, sondern dass es viele sind, die schon waren, sind und auch noch kommen werden. So, und wer sind sie? Und jetzt schaut mal, Johannes macht etwas und bringt ein Beispiel, woran erkennt man, ob jemand wirklich echt ist oder nicht. Und jetzt schreibt er Folgendes. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie nicht von uns sind. Also der ganze Gedanke, den hier Johannes sagt, ist, woran erkennt man, dass es Antichristen sind? Sie sind nicht bei uns geblieben. Sie sind nicht die haben nicht ausgeharrt. Sie sind nicht beständig geblieben. Sie sind nicht da, die sind nicht den ganzen Weg durchgegangen. Sie sind weggegangen. Sie haben aufgehört. Die haben kein Ausharren gehabt. Das ist ein Kennzeichen von ihnen. Jetzt möchte ich an dieser Stelle ganz kurz etwas sagen, was sehr wichtig ist. Worin sind sie nicht geblieben? Wovon sind sie gegangen? Denn diese Stelle wird von allen, die Macht missbrauchen in der Gemeinde, sehr gerne benutzt, um Druck aufzubauen, dass niemand die Gemeinde wechseln darf. Und viele haben Angst, oh, wenn ich die Gemeinde wechsle, oh, dann bin ich ja gegangen, bin ich geblieben, ich bin ein Antichrist. Und oft wird so dieser Druck aufgebaut, dass wenn Menschen Gemeinden verlassen, sagt, oh, guck mal, Johannes steht, die sind von uns gegangen. Und manchen wird das hinterhergeworfen und mit diesem das beschuldigt. Darum geht's nicht. In was sind sie geblieben? Johannes sagt nicht, weil sie unsere Gemeinde verlassen haben. Von welcher Gemeinde redet er? Hier geht's nicht um eine Ortsgemeinde. Hier geht's nicht um den Kontext der Verlassen und Gehen einer Ortsgemeinde, sondern worin sind sie nicht geblieben? Im Glauben. Worin sind sie nicht geblieben? Im Evangelium. Worin sind sie nicht geblieben? In der Liebe. Worin sind sie nicht geblieben? In den Geboten Gottes. Und das entfaltet er in dem Brief und zeigt auf, woran erkennt man jemand? In was muss man bleiben? In der Liebe Gottes muss man bleiben. Denn Gott ist die Liebe. Das ist doch ganz stark Johannes, oder? Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden und so weiter. Das ist dazu, wenn jemand sagt, er hat Gott erkannt, er hat Erkenntnis bekommen, er hat Verständnis bekommen, er versteht das Evangelium, aber keine Liebe hat und die Kinder Gottes hasst, dann sagt die Schrift, da sagt Johannes, dass wenn du in der Liebe nicht bleibst, wenn du in der Liebe nicht ausharrst, nicht den ganzen Weg gehst. Liebe Geschwister, es ist einfach, jemand zu lieben, wenn man geliebt wird. Wenn man reinkommt und einen umarmt und küsst und sich darüber freut und sagt, so schön, dich wiederzusehen. Es ist einfacher, ihm zurück diese Liebe zu geben. Oh, das tut so gut, oder? Oh, ich hab dir gefehlt. Ja, oh, schön. Das ist kein Problem. Aber wenn du reinkommst, und er sich an dir ärgert, dann zu lieben, ist schon etwas schwieriger, oder? Aber wenn du reinkommst und nach 3 Monaten immer noch das gleiche Gefühl da ist, wird noch schwieriger. Und das bis zum Ende auszuharren, das ist die Schwierigkeit. Es ist einfach, in der Liebe Gottes zu bleiben. Es ist einfach, in der Liebe Christi zu bleiben. Wenn das nie in Frage gestellt wird, nie angegriffen wird, wenn es einfach alles gut läuft, dann ist es, aber das ist noch kein Beweis. Es ist kein Beweis, ob das wirklich wahre Erkenntnis, das heißt Kopfwissen, oder ob das wirklich dein Leben ist. Und das zeigt sich wie? Wenn es drauf ankommt, in Erprobung, in Bedrängnis, in Schwierigkeiten, offenbart sich das. Und was ist das Kennzeichen? Das Kennzeichen ist ausharren darin, darin bleiben, sich nicht abbringen und sagen, nee, das, jetzt reicht's mir, hab keine Lust mehr, hab die Schnauze voll. Und Johannes sagt, in diesem Kontext des Briefes, ich schreibe euch, damit ihr erkennt, dass ihr gerettet seid, dass ihr erkennt, dass ihr wirklich in Jesus Christus gerettet seid und waren, ihr bleibt in seiner Liebe. Was hat Jesus immer wieder gesagt? Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in ihr. Das heißt, entfernt euch nicht von der Gewissheit, vom Wissen, vom Verstehen. Ich liebe euch. Ihr seid Geliebte. Entfernt euch da nicht. So, in diesen Dingen beharren, in diesen Dingen bleiben. Also ein Kennzeichen eines Kindes Gottes und eben nicht Antichristen ist einer, der in der Liebe zu Gott bleibt und in der Liebe zu denen, die Gott auch liebt, bleibt. Dazu aber mehr, wenn wir bei der Bruderliebe sind. Ja, dann werden wir diesen Punkt uns nochmal genauer anschauen. Jesus macht das durch ein Gleichnis, das ihr auch mittlerweile gut kennt, haben wir Markus intensiv studiert. Darum nehme ich bewusst jetzt Lukas Evangelium, um in einem anderen Evangelium es anzuschauen. Schlag mit mir Lukas Kapitel 8 auf. Auch das ist ein Gleichnis, das uns die Echtheit bezeugt oder uns aufzeigt, wie Ausharren ein Kennzeichen eines echten Glaubens ist. So, jetzt blättere ich hin und her. Jetzt habe ich es auch gleich. Lukas Evangelium Kapitel 8. Es ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Ich würde sagen, fast eines meiner Lieblingsgleichnisse, weil es so lehrreich ist. Und weil Jesus uns die Erklärung gibt. Und das liebe ich, weil dann muss ich nicht groß spekulieren. Es ist offensichtlich, ich kann sagen, so ist's. Das macht's einfacher beim Auslegen. Von daher, aber dieses Gleichnis stellt viele Weichenstellungen. Es macht vieles klar. Und aus dieser Perspektive müssen wir auch einiges einordnen. Und jetzt lesen wir mit mir die Deutung. Ihr habt wahrscheinlich alle im Ohr, ein Seemann ging und säte und dann gibt es verschiedene Böden, in dem Fall 4. Wie viele Jahre, wie oft habt ihr schon gehört? Wie viele Predigten darüber, wie oft, ihr kennt es. Von daher, lasst uns einfach mal die Deutung uns anschauen und somit die Lektion hier lernen. Ab Vers 11. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Da merke ich auf, also jetzt erklärt Jesus, der Same ist das Wort Gottes. Also es geht um das Wort Gottes. Freunde, das Gleichnis beschreibt Menschen oder beschreibt die Reaktion auf die Erkenntnis, die Reaktion auf das Hören des Wortes Gottes. Was macht es bei den Menschen? Was passiert, wenn Menschen Gottes Wort hören? Und woran kann man erkennen, dass die Menschen, die das Wort Gottes hören, wirklich Kinder Gottes sind? Und da gibt es verschiedene Reaktionen auf das Hören des Wortes Gottes. Und dann sagt er, die aber auf dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Also, die Ersten sind die, die auf irgendeine Weise das Evangelium hören und bevor das Wort noch irgendwas bei ihnen macht, kommt der Teufel. Merkt ihr, es geht hier um einen geistlichen Kampf. Das ist der geistliche Kampf. Der Teufel setzt alles daran, dass wenn Menschen reinkommen und noch keine Kinder Gottes sind, dass wenn sie eine Predigt hören, sie nichts davon mitnehmen. Ihnen wird alles Mögliche in dieser Zeit auffallen, was sie gut und schlecht finden, meistens schlecht. Ihnen werden die Frisuren auffallen und die Kleider auffallen und meine Schweißflecken. Alles wird man sehen, nur nicht das Wort hören. Er wird dafür sorgen, dass es nicht bleibt. Also das ist der erste Boden. Und es ist offensichtlich, dass dieser Boden kein echter Boden ist. Das ist kein Kind Gottes. Der Teufel hat das Wort Gottes, das als Same gesät wird ins Herz. Und bevor es Frucht bringt und neues Leben entstehen kann, hat es schon längst weggenommen. Gehen wir weiter. Ist offensichtlich, ist ziemlich klar. Warum heißt das, das Wort von ihrem Herzen wegnimmt? Damit sie nicht glauben und gerettet werden. Seht ihr das? Darum geht's. Jeder Prediger, der von der Kanzel dieses Gleichnis nimmt und der Gemeinde ermahnt, sie sollen beim Predigen gut zuhören, missbraucht dieses Gleichnis. Wird Sonntag für Sonntag gemacht. So aufmerksam hören, weil der Teufel wird die Gedanken wegnehmen. Hier geht es nicht darum, dass Gläubige das Wort weggenommen wird, den Gläubigen, und dann sie nicht gerettet werden und nicht glauben. Nein, hier ist einer, der nicht gläubig ist. Und der Teufel sorgt dafür, dass er nicht gläubig wird. Das ist der Hintergrund. Vers 13. Die aber auf den Felsen sind, sind welche, wenn sie hören das Wort, mit Freuden aufnehmen. Das ist schon mal etwas Gutes, oder? Und so schnell lassen wir uns da täuschen. Ihr wisst nicht, wie oft ich über das nachdenke. Es gibt eine Predigt und der Herr schenkt Gnade, dass es gut wird. Und der Geist wirkt und ich staune darüber, dass der Geist wirkt. Und dann kommen Menschen und bedanken sich und sagen, boah, das war so toll und so gut und freuen sich darüber. Und ich sage euch ehrlich, mittlerweile ist meine Mitfreude nicht mehr die gleiche wie vor 20 Jahren, als ich anfing zu predigen. Ja, da war ich, oh, die haben es gut gefunden. Oh, ich war so glücklich, die haben die Predigt gut gefunden. Mittlerweile ist es so, ich sage bei mir im Herzen und manchmal auch meiner Frau, ich warte, bis ich sehe, was das mit ihnen macht. Denn ich habe oft erlebt, dass man nach der Predigt hochjubelt, kommt und sagt, danke, so gut. Und es dauert nicht eine Woche und ich sehe und ich sage, und wo ist das jetzt? Wo ist das Ausharren? Wo ist das Bleiben darin? Wo hat es die Auswirkung? Wo hat es die Konsequenz? Was bringt's die Freude, die Begeisterung über was weiß ich was? Rhetorik kann's nicht sein. So, worüber auch immer. Und dann heißt es, und sie hörten Freudenaufnahmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie. Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Auch das ist kein echter Boden. Sie hören, die finden es gut, aber dann kommt, solange es keine Probleme gibt, solange es ihnen nichts kostet und nichts von ihnen abverlangt ist, da kann man es gut finden, spricht nichts dagegen. Aber dann, wenn es sie etwas kostet, das heißt, wenn die Versuchung kommt, dann zeigt sich, ob das echt ist, ob das Wurzel hat oder nicht. In dem Fall sagt Jesus, dann war es das mit denen. Die Versuchung kommt und die Freude ist verflogen. Das Geräusch erinnert mich an meinem Computer, wenn ich Sachen in den Mülleimer schmeiße. Mach's mal. Ja, kennt ihr das? Dann wisst ihr, welchen Computer ich habe. Ja. Weg im Mülleimer, vorbei. Ruckzuck, so schnell man das toll fand, genauso schnell ist es wieder vergessen. Dann redet er von einem dritten Boden, Vers 14. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen, und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Keine Frucht. Sie finden es auch gut, ob sie dann auch begeistert sind oder nicht, mal dahingestellt. Sie nehmen es an, sie können rational diesen Dingen zustimmen. Aber es hat für sie keine Relevanz. Warum? Wenn Schwierigkeiten kommen oder in ihren Sorgen, in ihrem Alltag, in ihren Problemen, es ist mit ihrem Reichtum, das heißt, das Gebundensein an diese Welt, oft sind ja die Sorgen mit dem Reichtum verknüpft, ob das genug ist, ob wir es behalten können, all diese Dinge, und zusätzlich noch die Vergnügen des Lebens, das heißt, dieser Mensch lebt hier und jetzt in dieser Welt. Er kann das alles gut finden, aber das Leben, aber ihm geht's um dieses Leben. Und sobald dieses Leben von ihm das fordert, die Priorität und die Disziplin, in diesen Dingen zu leben, war's das. Keine Konsequenz, dann bleibt davon nichts übrig. Jesus sagt, das ist kein echter Boden. Warum? Es gibt keine Frucht. Keine Frucht. Vers 15. Das in der guten Erde aber, jetzt kommen wir auf zu dem Boden, der gut ist. Das in der guten Erde. Liebe Geschwister, wer macht die Erde gut? Macht die Erde sich selbst gut? Bereitet sich die Erde für die Ernte vor? Gräbt sich die Erde selber um? Tut es den Dünger rein? Das macht der Bauer. Richtig? Der Herr. So. Und jetzt ist hier die Rede von dem guten Boden. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. So drückt das Lukas hier aus. Das heißt, der Boden, der ist echt, der Frucht bringt, es entsteht Frucht. Frucht, Geistesfrucht, nicht seine eigene Frucht. Das heißt, auf dem Boden, da wächst was. Aber wisst ihr was, es wächst nicht nur so kurz mal, sondern es wächst und es bleibt. Die Frucht bleibt. Es ist keine Eintagsfliege. Die Frucht ist da und sie ist in 2 Wochen immer noch da und in 3 Monaten sie immer noch da. Und ihr wisst ihr was? Hier geht es nicht um die Menge von Frucht, das wird parallel aus dem Matthäus- oder Markus-Evangelium deutlich. Der eine 10, der andere 30, der andere 50, der andere 100-fach. Es geht nicht um die Menge an Frucht, aber Frucht ist da. Und vor allem diese Frucht bleibt. Und noch mehr, diese Frucht nimmt zu. Das heißt, es nimmt nicht mehr ab und wird immer weniger. Der Boden hat keine genug, wie nennt man das? Nährstoffe und Wasser und all. Nein, es hat genug. Es ist alles gegeben. Es ist alles geschenkt zum Leben und Gottesfurcht. Darum kann Frucht entstehen und diese Frucht bleibt bis in die Ewigkeit. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Warum habe ich euch erwählt? Damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das ist der Kontext. Das heißt, es bleibt, es ist ein Ausharren da. Es geht bis zum Ende. Es bleibt bis zum Ende. Darum geht es hier. Also das ist ein Kennzeichen. Interessanterweise gebraucht Paulus gerade dieses Kennzeichen und wendet es nicht nur auf sein eigenes Leben an, sondern auch auf das Leben der Gemeinde. Das heißt, wenn er angefochten worden ist, angegriffen worden ist und er in Frage gestellt worden ist, dann hat er gesagt, prüft mich, und zwar wie? Prüft mich an meinem Ausharren. Also dann gesagt, guckt mein Ausharren und da könnt ihr wissen, ob ich echt bin oder nicht. Denn das ist ein Kennzeichen. Und wenn er andere Gemeinden angeschaut hat und von ihnen gehört hat, dass sie ihm ausgeharrt haben, dann sagt er, ich kenne eure Erwählung. Weil das Ausharren ein Kennzeichen der Kinder Gottes ist. Es ist die Frucht, die da entsteht. Geht mal mit mir in 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 4. Als ich meine Brille angepasst habe, da habe ich nicht geschwitzt, dann hat sie nicht gerutscht. Jetzt arbeite ich und schwitze, dann rutscht die Brille. Mann, ich hole mir Kontaktlinsen nicht. Hilft alles nichts. Nein, ausharren. Ausharren mit der Brille. Kapitel 6, Vers 4. Ich lese ab Vers 3. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästet werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. In vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, Schlägen und so weiter. Da kommt die Liste. Paulus verteidigt sich sein Apostelamt gegenüber den Korinthern und sagt, wisst ihr was, wir sind echte Aposteln gegenüber den falschen Aposteln. Und warum? Guckt unser Lebenswandel an, guckt die Frucht des Glaubens an, schaut unser Ausharren an, schaut unsere Bedrängnisse an, wir bleiben, wir hören nicht auf. Das heißt, er wendet dieses Kriterium an sich selbst und sagt, prüft mich in meinem Ausharren. Und darum wendet es auch als Kriterium anderen gegenüber. Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 1. Diese Verse sind so gut, dass ich mich darüber freue, dass ich sie aus verschiedenen Kontexten zitieren darf. Das heißt, sie werden tief in unser Wissen verankert werden. Ich lese ab Vers 9, 1. Korinther, Kolosser 1, ab Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Da kommen wir her mit dem Gedankengang, richtig? Erkenntnis muss gemehrt werden. Paulus bittet, dass sie eine Erkenntnis zunehmen. Und dann sagt er, was ist das für eine Erkenntnis? Seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, diszipliniert zu sein. Also braucht's Erkenntnis, damit man so leben kann, wie der Herr will. Es braucht die Erkenntnis. Und dann sagt er, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend, in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem ausharren. Das ist sein Wunsch und das ist sein Ziel. Und sagt, wir beten für euch und wir bitten, dass ihr dazu nehmt und dass es bei euch vorhanden ist. Und er sagt dann, zu was? Zu allem Ausharren. Und jetzt schaut mal, was er da sagt. Zum allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat euch befähigt, er hat euch alles gegeben. Und wir bitten, dass diese Dinge bei euch zunehmen. Und was? Das Ausharren. Mindestens genauso dabei. Deutlicher wird's noch im 1. Thessalonicher Kapitel 1, 2 bis 3. 1. Thessalonicher 2. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 2 und bis 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, indem wir auch euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässlich vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und des Ausharrens in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er eben, und wir kennen von Gott, Geliebte, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium, man ging nicht in Wort allein und so weiter. Also er sagt, wir kennen eure Erwählung. Warum? Wir finden Dinge bei euch in eurem Leben. Unter anderem Liebe und unter anderem was? Ausharren. Dieses Zeugnis haben wir. Und dann weiß Paulus, ihr seid Erwählte. Ihr gehört Gott. Warum? Ihr habt Ausharren in eurem Leben. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Sie bleiben bei ihm. Sie gehen nicht. Wenn es drauf ankommt, sagen sie was? Wohin sonst sollten wir gehen? Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nirgendwo kriegen wir sie, nur bei dir. Wohin sollen wir gehen? In dieser Weise finden wir mehrere Hinweise in der Schrift, dass wenn es darum geht, die Kinder Gottes zu erkennen und zu kennen, dann ist eines von den Kriterien und vor allem eins, das immer auftaucht, Ausharren. Ich werde es jetzt nicht mehr vorlesen, weil die Zeit ist schon rum. Und zumindest habe ich den ersten Punkt geschafft. Ihr wisst nicht von wie viel, aber einen geschafft, besser als keinen. Und wenn ihr die Offenbarung lest, in den Sendschreiben, zum Beispiel in Ephesus, Jesus beginnt und sagt, ich kenne deine Werke. So, Jesus sagt, ich kenne dich. Ob Ephesus sah das, wie auch immer, ich kenne dich. Und wisst ihr, was der zum Beispiel Ephesus sagt? Ich kenne dein Ausharren. Ich weiß, du haust aus, du bleibst dran, ich kenne es. An zwei Gemeinden sagt Jesus das. Er identifiziert sie als solche, die Ausharren haben. Jetzt wollt ihr wissen natürlich, welche das sind. Offenbarung 2, Vers 2 bis 3 und Offenbarung 2, 19. Für all die es gerne nachlesen wollen. Da könnt ihr sehen, welche beiden Sendschreiben, welche beiden Gemeinden Jesus zu ihnen sagt, ich kenne euch. Ich kenne dich und ich weiß, du hast Ausharren. Aber ich weiß, du hast solche bei dir, die haben kein Ausharren. Und dann sagt, stärke das Übrige. Aber er sagt, ich kenne dich. Und das ein Kennzeichen dafür der Echtheit ist, dranbleiben. Dranbleiben. In der nächsten Bibelstunde, in zwei Wochen, setzen wir dieses Studium weiter fort. Wir gucken uns nochmal dieses Ausharren an und verknüpfen es dann mit der Gottesfurcht. Und warum, was Gottesfurcht mit Ausharren zu tun hat, das werden wir dann in diesem Übergang uns miteinander anschauen. Aber ich werde euch einige weitere Punkte nennen, in welchem Kontext dieses Ausharren in der Bibel vorkommt. Und ich meine, es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Dinge auch anzuschauen, sehr gewinnbringend. Zumindest für mich ein schönes Wortstudium. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir durch die Erkenntnis deiner Liebe zu uns festbleiben, fest sind. Ich danke dir, dass wir, je mehr wir uns dahin disziplinieren und in dieser Erkenntnis zu wachsen, die Zeit uns dafür nehmen, dass wir immer mehr in dieser Liebe wachsen. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir ausharren in diesen Dingen, unsere Mauer fester wird und wir sicherer werden in dieser Erkenntnis. Ich möchte dich bitten, Herr, eben wie ich zu Beginn gebetet habe, Herr, dass du jedem Einzelnen auf deine wunderbare Art und Weise durch deinen Geist das ins Herz legst und ihm das sagst und das lehrst, was er heute lernen und hören sollte. Das vermagst du zu tun und ich vertraue dir. Danke dafür, Jesus. Amen. So wünsche ich euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause und ich freue mich, euch am Sonntag zu sehen.